Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über das Wort Sünde. Wir haben den ersten Teil schon vor einigen Wochen gehört. Wer von euch das nochmal nachhören möchte, wir haben einen Podcast auf Spotify mit unseren Predigten. Schaut da gerne nochmal rein. Aber keine Sorge, ihr werdet auch heute was mitnehmen können, auch wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt. Ich werde nochmal ganz kurz zusammenfassen, wo wir denn waren. Wir haben uns die Frage gestellt, was trennt uns denn heute von Gott? Und wir haben gesehen, dass Sünde so eine christliche Vokabel ist, die es uns manchmal schwerfällt, so richtig in der Tiefe zu begreifen und zu definieren, weil wir sie in unserem alltäglichen, normalen, nicht-christlichen Sprachgebrauch kaum benutzen. Wir haben auch gesehen, dass es mega entscheidend ist, zu wissen, was denn die Bibel wirklich in der Tiefe mit diesem Begriff meint. Und wir wollen uns der Herausforderung stellen, diesen komplexen Begriff, für den es in der Bibel verschiedene Wörter und Metaphern gibt und die sich wie zu so einem Mosaik zusammensetzen, wirklich zu ergründen. Wir haben festgestellt, dass diese Reise ohne Selbstreflexion, also in uns selber hineinzugucken, mit kritischen Augen auf unser Herz zu schauen, gar nicht möglich ist. Und dass wir, wenn wir uns unsere eigene Blindheit, darum ging es beim letzten Mal, nicht eingestehen können, wir immer nur den Splitter im Auge des anderen und nicht den Balken im eigenen sehen, diesem Begriff Sünde in der Tiefe irgendwie nicht auf die Spur kommen können. Wir begeben uns also weiter auf diese Entdeckungsreise, um diesen Begriff Sünde zu begreifen. Das harte Herz ist eines der Schlüsselmetaphern in der Bibel für Sünde. Der Prophet Hesekiel benutzt das als eines der typischen Bilder für Sünde und definiert das als menschliche Verschlossenheit gegenüber Gott und auch dem Nächsten. Und genau darum, sagt er, packt Gott genau an diesem Punkt, an dem harten Herz an, bei seinem Volk, damit Veränderung passieren soll. Wir lesen in Hesekiel 36, Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott ist also der Meinung, dass wir manchmal so ein hartes, steinernes Herz haben und dass es nicht gut für unser Leben ist. Und er möchte uns heilen und uns ein fleischernes Herz geben. Dieses Bild dieses verhärteten Herzens zieht sich durch die ganze Bibel. Jesus sagt, die Erlaubnis der Ehescheidung hat Gott um eures Herzens Härte willen erlassen. So schreibt es Matthäus in Matthäus 19 in seinem Evangelium. Machen wir uns dieses Thema der Herzenshärte an einem der größten Geschichten eigentlich im Alten Testament überhaupt klar. Die Erzählung vom Exodus, also der Geschichte dem Volk Israel. Das Volk Israel lebte über Generationen mittlerweile in der Sklaverei in Ägypten. Und sie rufen zu Gott. Und was dann passiert, das finde ich einzigartig. Am Beginn des Exodus steht sozusagen, ich nenne es jetzt mal, der Kampf der Götter. Der Pharao, also der Herrscher Ägyptens, in der ägyptischen Kultur, war nicht nur der König, nein, er war der Sohn der Götter. Er stand quasi an der Stelle von Gott selbst. Und in der Auseinandersetzung mit dem Pharao, wo Mose vor den Pharao tritt als Bote Gottes, geht es nicht nur um soziale Gerechtigkeit oder Politik, ob jetzt Israel irgendwie zu Ägypten irgendwie als Sklaverei unterworfen werden darf oder nicht. Es geht um so viel mehr. Es geht um Religion, es geht um Macht, es geht um Weltanschauung. Denn der Pharao kannte keine Mächte neben ihm. Dieser Konflikt ist also eigentlich grundsätzlich. Und im Exodus wird, finde ich, die einzigartige revolutionäre Gotteskonzept der Bibel so deutlich. Überall in den Kulturen und auch in Ägypten war der Gottesglaube verbunden mit Stabilität irdischer Machtverhältnisse. Der Pharao war nicht nur der König, der Herrscher, sondern er war quasi Gott selbst. Und das gab ihm die Legitimation, alle anderen zu unterwerfen und alleine zu entscheiden, was in diesem Land passieren darf und was nicht. Und so war es in anderen Ländern auch. Gott war immer verbunden mit diesem Einsetzen eines irdischen Herrschers, mit Machtausübung. Und dann kommt da dieser Gott der Bibel. in dieser Geschichte dieses Auszugs, dieser Befreiung, dieses Exodus. Und allein hier steht Gott plötzlich nicht für die Machthaber ein, sondern für die Unterdrückten dieser Welt. Nicht für die Mächtigen, sondern für die Armen, denen ist er nah. Nicht den königlichen, nicht den priesterlichen Eliten, den ganz Kleinen. In Exodus ist das zweite Buch Mose, nennen wir es auch, da lesen wir, und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte eines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihre an. Im Exodus, in dieser Geschichte, wird plötzlich Religion so eine Hoffnung der Unterdrückten. Und das ist so besonders, das ist einzigartig in dieser Zeit und ich finde bis heute. In dieser Geschichte steht der Pharao sinnbildlich für diese menschliche Verhärtung gegenüber dem Elend der Menschen. Dem Pharao war es total egal, wie es dem Volk Israel geht. Er hat nochmal so nachgedrückt von oben herab, als Mose gebeten hat, das Volk ziehen zu lassen im Auftrag Gottes. Er hat noch mehr Aufgaben, noch mehr Last, noch mehr Unterdrückung dem Volk aufgelegt. Sein Herz war hart, sagt die Bibel in dieser Geschichte. Hier wird auch das Wort Verstockung in älteren Übersetzungen benutzt. Was heißt das, das ein verstocktes Herz zu haben? In diesem Kontext offenbar zweierlei. Zunächst hörte er nicht auf Gott. Gott hat gesagt, lass mein Volk ziehen durch die Worte Mose und dem Pharao war es egal. Und da ist das andere. Er lässt das Volk nicht ziehen. Er sieht die Qualen und es ist ihm egal. Seine Wahrnehmung und sein Handeln sind verhärtet. Wenn wir diese Geschichte lesen, finde ich, ist es auffällig, dass stets abwechselnd betont wird, der Pharao verhärtet sein Herz und er wird von Gott verhärtet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich hatte lange sehr Schwierigkeiten mit dieser Stelle, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Ja, der Pharao, der ist böse, eindeutig. Klar, der stellt sich stur. Aber warum steht hier, dass Gott sein Herz verhärtet? Lass uns die beiden Stellen nochmal betrachten oder zwei Stellen von den vielen, die es gibt. Als aber der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Und im Kontrast dazu, aber das Herz des Pharaos wurde verstockt und er ließ das Volk nicht ziehen. Hier ist Verstockung etwas, was dem Menschen widerfährt und was er zugleich tut. Wie können wir das heute verstehen? Ich eben schon gesagt habe, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es einen in so einen innerlichen Konflikt, in so eine innerliche Zerrissenheit bringt. Und so war es in der Kirchengeschichte auch. In der kirchlichen Tradition in der Regel bemühte man sich darum, kein schlechtes Licht auf Gott zu werfen und zu sagen, ja, der Pharao, der ist böse, er verstockte selber sein Herz und er war schon so sehr auf dem Irrweg von sich selber aus, dass Gott gar nicht mehr viel zutun musste, so das zu verhärten. Man hat mehr oder weniger so die Stellen, die man, wo es heißt, der Pharao verhärtete sein Herz, so auf so ein Podest gehoben und die anderen so ein bisschen leise unter den Tisch fallen lassen. Und ich kann diese Neigung verstehen, aber die biblischen Texte hier sind viel spannungsvoller. Die biblischen Texte haben es nicht nötig, entweder den Pharao als trotzigen Störenfried darzustellen oder als armes, verzagtes Opfer, was so verstockt worden ist und eigentlich konnte er gar nichts dafür. Und diese Spannung ist nicht nur in dieser Geschichte in Bezug auf das harte Herz und diese Verstockung, sondern auch an anderen Stellen der Bibel. Jeremia sagt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, sehr altertümlich gesagt. Wer kann es ergründen, sagt er. Trotzig und verzagt. Menschen verhärten sich und sie werden verhärtet. Wir können diesen Zusammenhang nicht auflösen. Wir sind immer gefangen in dieser in diesem Durcheinander zwischen Schuld und Tragik. Wir sind verstrickt darin. diese Spannung ist da, wir können sie nicht wegreden. Ich finde, diese Spannung kann man am besten erklären und darstellen und nachvollziehen, wenn man sie in Geschichten betrachtet. So hat es die Bibel oft gemacht und macht sie es oft, aber so haben es auch die Menschheit generell seit jeher getan. Wir haben Geschichten erzählt, um Zusammenhänge deutlich zu machen. Und ich würde sagen, behaupten, mittlerweile ist es so, dass die großen Blockbuster unserer Zeit an die Stelle von diesen alten klassischen Mythen, von diesen Dramen des Theaters gerückt sind. Sie haben sie ersetzt. Wir kennen nicht mehr die alten Geschichten, aber wir kennen die neuen Geschichten. Wir kennen die neuen Bücher, die neuen Filme, wir gehen ins Kino, wir hören Hörbücher. Und deshalb möchte ich in dieser Predigtreihe immer wieder Geschichten unserer Zeit nehmen, um Dinge zu erklären. Und ich persönlich finde, das Christentum ist jetzt seit 2000 Jahren auf der Welt und hat durch ihre Geschichten und Maßstäbe unsere Kultur durchgedrungen, durchdringend geprägt. Auch da, wo Menschen heute sagen, sie sind gar nicht mehr gläubig. Also wir als Christen sollten, finde ich, ruhig und ernsthaft damit rechnen, dass wir auch außerhalb unserer kirchlichen Kreise vieles über den Glauben und Gott lernen können. Auch im Kino. Deshalb begeben wir uns jetzt in die Geschichte hinein. Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wem kommt euch dieser Slogan bekannt vor? In Star Wars, einer Filmreihe, geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Dieses Motiv ist so schlicht und so genial zugleich, finde ich. Und wird in den Filmen stilistisch so auf die Spitze getrieben. Die Bösen laufen in schwarzen und düsteren Maskerade rum und die Guten in reinem Weiß. Eindeutiger geht's kaum. Aber diese radikale Vereinfachung ist auch so eindrücklich. Und dann gibt es ja diesen Superschurken Darth Vader. Ich weiß nicht, ob ihr ihn vor Augen habt. Er ist nochmal eine ganz andere Liga. Bei ihm sieht man den menschlichen Leib gar nicht mehr. Kein Gesicht, kein Ausdruck, keine Augen. Er ist unter dieser Maske verborgen. Und das Einzige, was man von ihm quasi hört, ist sein Atmen. Genau, da wird es schon gemacht. Seine Geschichte oder die Geschichte hin zu Darth Vader wird in den ersten drei Filmen erzählt und die Leitfrage dieser Filme lautet, wie wird man Darth Vader? Wie kommt es, dass sich ein Mensch der dunklen Seite zuwendet? Wer die Filme jetzt noch nicht gesehen hat, es tut mir leid, es kann sein, dass ihr gespoilert werdet. Aber lasst euch trotzdem darauf ein, denn die Geschichte macht diesen Konflikt so deutlich. In den drei Filmen ist Anakin Skywalker, kann man beobachten, dass Anakin Skywalker quasi in Zeitlupe zu Darth Vader wird. Der junge Anakin Skywalker ist ein hochbegabter Knabe, er ist schlagfertig, er ist humorvoll, er ist clever, er ist reaktionsschnell, er ist tapfer. Und der Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi entdeckt ihn und seine außergewöhnliche Begabung. Die Macht ist stark in ihm, heißt es in den Filmen. In einem Wagenrennen gelingt es ihm, seine Freiheit aus der Sklaverei zu gewinnen. Und nun wächst er bei den Jedi-Rittern auf und wird bei ihnen gelehrt und erzogen. Aber sein Potenzial fallen auch anderen auf. So kommt es, dass vor allem Kanzler Palpatine aufmerksam wird auf den jungen Skywalker und ihm schmeichelt und seinem Ehrgeiz so Futter gibt. Etwas zugespitzt könnte man an dieser Stelle sagen, sein Stolz, sein Hochmut in ihm und sein Streben nach Macht wird ihm letztendlich zum Verhängnis. Und darum wendet er sich zunehmend von der guten Seite der Jedi-Ritter ab und kehrt zu sich der dunklen Seite der Macht zu. Aber das Angebot des Filmes ist so viel differenzierter. Also etwas genauer hinschauen wir müssen mit den Worten Jonas. Alle Begabung zum Trotz, in seiner Ausbildung zeigt sich mehr als einmal, dass Anakin zum Zorn neigt, dass er zur Gereiztheit neigt und dass er zur Kränkung neigt. Der alte weise Jedi-Ritter Yoda warnt davor, ihn zu früh als Jedi-Meister quasi anzuerkennen. Zu früh aus seiner Ausbildung rauszunehmen. Denn solange er nicht gelernt hat, sich selbst zu beherrschen, sind alle seine Gaben und Fähigkeiten mögliche Gefahren für sich selbst und für andere. Und schließlich kommt es zu dieser großen, dramatischen Krise in seinem Leben. Während Anakins Ausbildung weiter voranschritt, spürt er diese innerliche Gefahr kommen, ungeheure Gefahr. Seine Mutter wird bedroht, spürt er. Verzweifelt macht er sich auf den Weg, seine Mutter zu beschützen, aber er kommt zu spät. Als er seine Mutter findet, liegt sie im Sterben, ohne dass er ihren Tod verhindern kann. Das ist in der Geschichte ein entscheidender Bruch in seinem Leben. Er leidet unendliche Schmerzen und verschließt sich für jeglichen Trost. Stattdessen nimmt er grausame Rache nicht nur an den Tätern, die verantwortlich sind für den Tod ihrer Mutter, sondern für das gesamte Dorf, für den gesamten Stamm. Fortan bleibt er entschieden diesem Leitsatz, den er sich in diesem Punkt seines Lebens setzt: nie wieder möchte ich Opfer sein, nie wieder hilflos, nie wieder in diese Lage kommen, Trost zu brauchen, statt helfen zu können. Darth Vader, das ist eine Geschichte ungetrösteten Leids. Und dieser Wunsch, dieses Motto quasi, bringt ihn auch in seine zweite Krise. Seine Jugendliebe Padme wird schwanger und eines Nachts träumt er, dass auch sie in Gefahr schwebt, dass sie bei der Geburt sterben könnte. Verzweifelt versucht er alles, um diese Gefahr abzuwenden. Und so kommt es, dass der Sith Lord Darth Sidious alias Kanzler Palpatine genau diese Schwäche entdeckt und sie ausnutzt. Er erzählt von einem Meister der dunklen Macht, der so mächtig wurde, dass er den Menschen in seiner Umgebung beschützen konnte vor dem Tod und über den Tod hinaus. Dieser Traum der Unverwundbarkeit in dieser Verletzung, die er schon in sich trägt, lässt Anakin nicht mehr los. Ja, Anakin wendet sich dann der dunklen Seite zu. Er wird mächtiger als jeder andere und trotzdem gelingt es ihm nicht, den Tod seiner geliebten Padme zu verhindern. Im Gegenteil, es ist ihre Verzweiflung über diese Entwicklung von Anakin, die sie quasi an gebrochenem Herzen sterben lässt. Wir sehen also an dieser Geschichte, an dieser tragischen Geschichte, dass wir das Böse nicht irgendwie an der Wurzel, so von der Wurzel her ableiten können. Es ist ein Zusammenspiel in diesem Fall aus Traumatisierung und einem bestimmten Umgang damit. Es ist beides, es ist das, was ihn dazu gemacht hat und was er selbst dazu beigetragen hat. Das ist die Mischung. Als ich diese Filmreihe das erste Mal gesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum werden Menschen so hart? Was ist es, was diese Verwandlung des Grauens von einem menschlichen kleinen Kind so voller Begeisterungsfähigkeit und Offenheit und Vertrauen hinwandelt zu Menschen, die hart sind, die kalt sind und die misstrauisch sind? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was macht mich hart? Was hat mich vielleicht hart gemacht? Was verhärtet mein Herz? Wo sind Dinge, die mich verhärten? Und wo sind Dinge, wo ich mich verhärte aus meiner Initiative heraus? Wenn wir uns über das Böse, in Anführungsstrichen, Gedanken machen, finde ich es faszinierend, dass auch das Böse es für notwendig hält oder sich so selber sieht, dass es ja quasi eine Handlung aus Notwehr ist. Also das Böse ist davon überzeugt, ich bin gar nicht böse. Ich bin nur so, weil ja die Welt so böse ist und das ist meine Reaktion darauf. Das Böse ist sehr kreativ, sich selbst zu verteidigen, diesen Notwehrmodus des Guten zu spielen. Und so sehen wir das auch in der Bibel. Das Weib, das du mir gegeben hast, das war ihre Schuld. Sie ist schuld an dieser Entwicklung. Sie hat mich verführt, sagt Adam in der Paradiesgeschichte. Nein, sagte die Frau, die Schlange war's, die du in den Garten gesetzt hast. Die hat mich auf die schiefe Bahn gebracht. Das Böse sieht sich stets als unvermeidliche Reaktion auf das Böse bzw. das Übel der Welt. Vielleicht sollten wir weniger fragen, wie ist das Böse in die Welt hineingekommen, so wie es da in dieser Geschichte ist, wer denn letztendlich Schuld trägt. Wir sollten vielleicht viel eher fragen, wie bleibt es drin in dieser Welt? Und was tun wir, um vielleicht das Böse am Leben zu halten? Dann ist wohl die entscheidende Frage, wie schafft man es, nicht zurückzuschlagen? Und so ist diese Rache oder Furcht des Bösen in der Welt zu vermehren. Wir Menschen, wir werden nicht einfach hart geboren. Wir werden auch nicht einfach hart gemacht. Wir werden hart. Wir werden dazu gemacht, aber wir tun es auch selbst. Wir verhärten uns und wir werden verhärtet. Wir sehnen uns quasi schon fast nach dieser Härte, weil wir uns für diese Welt, die so hart ist, zu weich vorkommen. Das ist das, was ich meine mit dieser Schutzreaktion, mit dieser Ausredenreaktion. Und dann werden wir apathisch, also teilnahmslos, gleichgültig. Das verfehlt unsere Bestimmung zur Liebe. Apathie, Gleichgültigkeit gegenüber Krieg und Unglücken in dieser Welt. Vielleicht ein Vorwurf, den wir uns machen müssen? Ein hartes Herz? Da, wo man dem Leid vieler Menschen teilnahmslos gegenübersteht, ist gründlich dafür gesorgt, dass sich nichts verändern kann. Und wenn wir dann anfangen, diesen kleinen Funken weiches Herz zuzulassen und sehen, dass alles so schlimm uns herum ist, dann geraten wir oft in diesen Rückzug. Wir entfernen uns, wir entfremden uns. In der Sünde verlieren wir den Zugang zu uns selbst und zu anderen. Der Begriff der Entfremdung, finde ich, bringt das schön auf den Punkt. Es ist nicht ganz klar, wer nun der Täter und wer nun das Opfer ist. Wenn sich Menschen entfremden, sind irgendwie beide Seiten daran beteiligt. Wie spürst du die Härte in deinem eigenen Herzen? Wie reagierst du auf die Härte in deinem eigenen Herzen? Was macht dich hart? Wo verhärtest du dich selbst? Was also ist die richtige Reaktion auf dieses Leiden, was wir sehen? Statt Gleichgültigkeit und statt Entfremdung, also dem kompletten Rückzug. Was wäre der bessere Weg im Unterschied zu aller Verhärtung im Herzen? Der Weg ist Liebe. Liebe, wie sie im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs beschrieben wird. Da steht, die Liebe wird hier beschrieben als quasi fast schon lebendige, handelnde Person. Paulus schreibt, geduldig und freundlich ist sie, auch unter Druck. Ja, gerade unter Druck. In 7 Negativaussagen beschreibt der Apostel, welchen Versuchungen sie beharrlich widersteht. Sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, verhält sich nicht ungehörig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu. Mit den Worten dieser Predigt und dieses Bild des verhärteten Herzens könnte man sagen, sie lässt sich nicht verhärten, auch nicht durch harte Zeiten. Die Liebe verfällt nicht in Gleichgültigkeit. Sie lässt sich das Mitgefühl nicht austreiben und gibt auch nicht solche Beziehungen auf, die sie Kraft kosten. Nach diesen Abgrenzungen beschreibt Paulus ihr Wesen im Positiven. Sie freut sich an der Wahrheit, sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Diese Liebe, von der Paulus hier spricht, mich persönlich macht sie ehrfürchtig, weil ich merke, ich bin nicht so. Und diese Liebe wurde Mensch in Jesu und kam, um dir ein neues Fleisch an das Herz zu geben, um deine Hartherzigkeit aufzulösen, um dir zu begegnen von Angesicht zu Angesicht. Diese Liebe durchzieht die gesamte Bibel und unseren gesamten Glauben. Das ist die Lösung gegen dieses harte Herz. Und wenn wir in die Geschichte von Star Wars gucken, von Anakin und Darth Vader, dann sehen wir, dass am Ende auch hier die Liebe siegt. Am Ende dieser Filme trifft Darth Vader, also Anakin Skywalker, auf seinen Sohn Luke. Und ganz am Ende bekehrt er sich wieder zurück, also Darth Vader, zurück zur guten Seite, aus Liebe zu seinem Sohn. Diese Liebe verändert das Herz. Vielleicht diesen kleinen Flecken Herz, der noch weich war. Liebe verändert alles. Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe durchzieht die ganze Bibel, habe ich gesagt, und unseren ganzen Glauben. Manchmal habe ich das Gefühl, Glaube steht in so einem Ruf, etwas zu sein für so Minderbemittelte. Sie ist ein Eingeständnis, nicht hart genug zu sein für diese Welt, nicht schlau genug. Es ist irgendwie ein Eingeständnis, angewiesen zu sein, abhängig zu sein von etwas, was man nicht völlig durchschaut hat oder durchschauen kann. Habt ihr das schon mal gehört? Glaube ist etwas für Minderbemittelte? Ich möchte diese Bewertung umdrehen. Glaube ist der Ausstieg aus dem Versuch, Härte mit Härte zu überwinden. Glaube ist Anerkennung einer Abhängigkeit. Glaube ist Akzeptanz einer Verletzlichkeit. Ein Verzicht auf letztes Bescheidwissen. Und das alles andere als selbstverständlich. Und ich persönlich finde, das ist eine unfassbare Stärke. Glaube ist die Bereitschaft angerührt zu werden durch etwas Höheres, Heiliges, durch Gott selbst. Glaube ist das, was unser Herz wieder weich machen kann, weil wir angerührt werden durch Gott, der die Liebe ist und der uns anrührt und der uns dieses Fleisch und das neue Fleisch an das Herz schenken möchte. Was mache ich also, wenn ich merke, ich bin hart geworden? Ich merke, ich habe dieses steinerne Herz. Ich bin so voller Hass, voller Abneigung vielleicht, voller Verletzung, voller Härte. Mich rühren Dinge nicht mehr an. Ich bin nicht mehr mitfühlend mit anderen. Das Leid anderer ist mir egal. Was mache ich, wenn ich merke, ich bin hart geworden? Das Gegenteil aller Härte und aller Coolness ist Offenheit. Offenheit, sich berühren und bewegen zu lassen. Offen zu sein für diese Liebe Gottes. Eine Haltung, die sich in der Bitte ausdrückt, berühre mein Herz. Berühre mein Herz. Was würde es bedeuten, wenn wir diesen Satz einmal leben würden? Was würde es für unseren Alltag bedeuten, wenn wir diesen Satz nehmen und ihn uns begleiten lassen? Was könnte geschehen in unserem Leben, ohne die Verpflichtung, immer stark und cool zu sein? Was riskieren wir in unserem Leben, wenn wir Verwundbarkeit zeigen? Und was verpassen wir vielleicht, wenn wir uns dieser Möglichkeit verschließen? Wenn wir merken, dass wir hart geworden sind, dann ist Liebe der Schlüssel, uns sich neu berühren zu lassen. Und dann können wir beten, Gott, berühre mein Herz. Ich bin gerade auf dieser Reise. Ich bin gerade auf dieser Reise, neu ein weiches Herz zu bekommen. Ich merke, ich bin an einigen Stellen hart durch meine eigene Geschichte. Und ich merke, wie es mich gefangen nimmt. Und ich möchte neu dieses Fleisch an der Herz haben. Ich möchte weich sein, ich möchte mitfühlend sein. Und ich möchte lernen, diese Liebe zu leben, von der Paulus hier erzählt und die Jesus in Person ist. Ich möchte dich ermutigen, auch dieses Gebet mit in deine nächste Woche zu nehmen. Gott, berühre mein Herz. Mach mich neu weich. Nimm dieses steinerne Herz weg und gib mir ein neues Fleisch an das Herz.